Joa, läuft, ne?
Mal sehen, ob es auch aufnimmt.
Ja, ich glaube schon. 10 Sekunden hat es schon.
Wäre doch lustig, wenn am Ende nichts drauf ist.
Dann würde ich weinend im Intercity nach Hause fahren. Oh. Nee, dann würde ich einfach alle Termine absagen und bleiben.
Frank und Schanak Spezial, Folge 16. Heute mit dem letzten von 6 Teilen einer Interviewreihe mit Jan-Georg Fischer, genannt Kipper, über sein Leben zwischen dem Osten und Westen der Republik und dem Norden und Süden dieser Welt. In diesem 6. Teil mit dem Titel Permaculture sprechen wir über Kippers Interesse für Permakultur, deren Integration in seine Entwicklungsarbeit seit Anfang der 2000er Jahre und schließen mit einem Ausblick auf die Zukunft.
Wir stehen an der Jahrtausendwende und da traten ganz neue Dinge in dein Leben in Form von Permaculture, der Akademie, aber auch Projekte in Südafrika, Südwest Nigeria. Mhm. Vielleicht erzähl mal von der Jahrtausendwende, so als Warm-up, ob sie bedeutsam gewesen sein mag für dich oder nicht.
Also da gab es ja dieses Gerücht, dass vielleicht irgendwie sämtliche Computernetze zusammenbrechen, weil auf einmal die Zeitumstellung alles mit 0-0 irgendwie wohl irgendwelche Softwareprobleme bringen würde. Ein Nachbar hier hat damals irgendwie fette Aufträge gehabt, irgendwelche Firmensoftwares umzuprogrammieren und hat da irgendwie, der ganzen Bundesrepublik rumgejettet und hat bei irgendwelchen Konzernen irgendwie die Programmierung geändert und so. Jedenfalls war ja so ein Restrisiko von wegen, was passiert nun eigentlich? Und ich saß in Nairobi in der New Kenya Lodge auf der Dachterrasse und dachte, gucken wir mal, ob jetzt irgendwas sich ändert. Und es hat sich überhaupt nichts geändert. Und ja, auf einmal war das neue Jahrtausend da. Und in Nairobi ist das relativ unspektakulär, weil da keine Raketenzeremonien und sonst was ist. Also war ein relativ ruhiges Silvester.
Das heißt, du warst in Sachen Sonet unterwegs mal wieder.
Ja, also das war irgendwie eine Reise, wo wir dann im Prinzip schon dieses Jahresprojekt, Farmprojekt vorbereitet haben, mhm, und dafür recherchiert haben, beziehungsweise halt mit Dr. Kariuki, diesem pensionierten Veterinär, getroffen haben, der halt die Projektleitung machen sollte. Und das war ja dann auch unser allererstes BMZ-gefördertes Projekt.
BMZ ist
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also staatliche Mittel zum ersten Mal beantragt und auch knapp 100.000 Mark Projektvolumen. Also so, das war so unser erstes größeres Ding. Und also ein Jahresprojekt in Karare, dort in der Region von Marsabit in Nordkenia, bei den Rendilles, den ehemaligen Nomaden, halt so eine Farm, eine Community-Farm aufzubauen. Hatte ich ja gestern schon erzählt. Die Herausforderung war halt, eine Demonstrationsfarm zu schaffen, wo diese verschiedenen Selbsthilfegruppen, vor allem Frauengruppen, Anbaumethoden ausprobieren, voneinander lernen konnten. Weil das Problem war, die Leute sind halt 2 Jahrzehnte vorher sesshaft gemacht worden.
Die Rendille waren Nomaden.
Eigentlich waren das Viehnomaden, also die mit Kamel- oder Rinderherden durch die Steppe bzw. Halbwüste zogen und immer sozusagen den Regenzeiten hinterher wanderten. Und die wurden halt Anfang der 70er nach einer großen Dürre da sesshaft gemacht und hatten allerdings keinerlei Kenntnisse über Gartenbau oder Anbau von Nahrungsmitteln. Und dieser Pfarrer, der damals diese Siedlungsgründung vorangetrieben hat, hat denen irgendwie gezeigt, wie man Mais und Bohnen anbaut. Nein, das haben die dann halt seither immer gemacht.
Was ist das da für ein Klima? Wie muss man sich das so landschaftlich vorstellen?
Also es ist Na, es ist am Rand der Wüste, ne?
Subsahara.
Naja, es ist im Prinzip ganz ziemlich nah am Äquator. Also der Äquator geht in Höhe von Meru, verläuft der, und wir sind im Prinzip, also Masabit ist 200 Meter, Kilometer nördlich von Meru, also 200 Kilometer nördlich von der Äquatorlinie. Und also in den tieferen Lagen dort, also es ist ja insgesamt alles ein Hochplateau, aber die tieferen Stellen, da ist halt Wüste bis Halbwüste. Also kaum Vegetation, so ein paar kleinere Schirmakazien und ein paar Büsche, und sonst sieht das Land kahl aus, außer wenn es mal geregnet hat. Ne? Mhm. Also ich bin dann einmal da durch die Gegend gefahren, als vorher so eine Regenzeit war nach dem El Niño. Und da war alles, hat die ganze Wüste geblüht, ne? War alles grün. Aber das sind Ausnahmesituationen, Wetterphänomene. Ansonsten recht karg und wie gesagt, manchmal halt auch richtig Dürreperioden. Und in einer dieser Dürreperioden haben die Leute wohl sehr viel von ihrem Vieh verloren. Und deswegen war dann diese Ansiedlung in Karare, die Gründung dieser Siedlung, um dort, weil da ging halt eine Versorgungspiste dran vorbei. Und da konnten die Leute halt dann irgendwie mit Lebensmittelhilfe versorgt werden. Wie gesagt, sie haben Mais und Bohnen anbauen gelernt, aber das Problem ist, wenn du das immer an derselben Stelle anbaust, wissen das die Schädlinge irgendwann und warten nur drauf, dass sie das alles vernichten können. Also die Ernteerträge wurden immer schlechter, die Abhängigkeit von Lebensmittelhilfe wurde zur Regel. Mhm. Und das war letztendlich auch das Problem für das Farmprojekt. Wir hatten zwar ein unheimlich tolles Konzept, wie wir die Farm gestalten und wie wir letztendlich das arrangieren, dass sozusagen die verschiedenen Selbstgruppen da verschiedene Beete oder Plots auf dieser Farm haben, um voneinander sozusagen Best Practice Sachen abzugucken. Aber am Ende hat das Ganze doch nicht funktioniert. Zum einen haben die Frauengruppen gesagt, nö, sie weigern sich da irgendwas auf der Farm zu machen, weil sie ja wissen, wenn sie erfolgreich sind, nehmen die Männer ihnen das sowieso alles weg. Mhm. Und zweitens haben irgendwie die Ältesten vom Dorf haben irgendwann unseren Projektleiter,
den Veterinär
unter Druck gesetzt. Die haben halt gesagt, er soll irgendwie... Er soll mal zu ihnen kommen irgendwie, und dann ist er zu denen hin, und dann haben die gesagt, so, jetzt gib uns Geld. Du hast hier ein Projekt am Laufen, gib uns Geld. Und er hat gesagt, also das Geld ist dafür da, um das Projekt umzusetzen, und wenn ihr kommt, um bei dem Projekt zu arbeiten, dann kriegt ihr dafür Geld. Und dann haben die gesagt, wie kannst du es wagen, uns Älteste hier auf Arbeit zu schicken? Hm. So, ne? Das ist respektlos und so weiter. Und haben ihm dann irgendwann ein paar Krieger auf die Hütte geschickt. Die haben dann bei ihm, wo er übernachtet hat, angeklopft und haben gesagt, hier, die Ältesten schicken uns, du hast bis morgen früh Zeit, und dann musst du dich hier verpissen. Wir wollen dich hier nicht mehr. Na, und dann ist er wirklich dann abgereist und hat halt irgendwie noch letzte Absprachen mit den vor Ort Mitarbeitern, die auf der Farm, also die er ausgewählt hatte, die in seiner Abwesenheit auf der Farm das einmal alles gemanagt und weiterentwickelt haben, hat die sozusagen noch mit den letzten Instruktionen und der letzten Rate Geld versorgt, so von wegen, bis Projektende muss das und das noch erledigt werden, damit wir das erstmal ordentlich abrechnen müssen, und wie das jetzt hier weitergeht, das müssen wir mit unseren Partnern aus Deutschland besprechen. Und als ich dann halt zurückkam, um das Projekt abzurechnen 2002, dann hat er halt mir das erzählt, beziehungsweise per Mail hat er mich schon informiert, dass es da diese Probleme gab. Und dann hat er sich aber bereit erklärt, mit mir zusammen nochmal nach vor Ort zu fahren. Also so nach dem Motto, unter meinem Schutz kommt er gerne nochmal mit oder als meine Begleitung, obwohl die ihn halt so despektierlich da ausgeladen und verjagt haben quasi. Und dann haben wir halt auch alles schön dokumentiert und abgerechnet. Also das Projekt von der technischen Umsetzung hat alles gut funktioniert. Aber wie gesagt, die Frauengruppen fehlten, weil die das Vertrauen in das Projekt nicht hatten. Und das Projekt wurde offensichtlich von den Ältesten boykottiert.
Also auch wieder so ein bisschen so eine Nummer wie bei den Solarkochern, kulturelle Unverständlichkeiten.
Genau. Und ich habe dann natürlich da vor Ort irgendwie versucht zu recherchieren, habe verschiedene Leute gefragt, die ich kannte, auch einen von den Ältesten. Und es hat sich rausgestellt, der Grund waren die Lebensmittelhilfen. Die wurden regelmäßig verteilt über die Ältesten, ne? Also USAID und europäische und sonst wie Nahrungsmittelhilfen, also säckeweise Mais, Reis, Bohnen oder Öl, ne? Also so Ölfässer. Und das hat den Ältesten natürlich eine ökonomische Machtposition in der Community gegeben, dass sie die Verteiler der Hilfsgüter waren. Und die hatten jetzt dementsprechend überhaupt keine Lust, dass die Community sich selbst versorgt und die Ältesten unter Umständen diese Machtposition dabei verlieren. Hm. Und deswegen haben sie das ganze Projekt sabotiert. Und das war am Anfang halt auch überhaupt nicht absehbar, weil wir eigentlich den Eindruck hatten, dass die ganze Community unseren Input da irgendwie supportet und haben will. Ne?
Was für einen Eindruck hast du, wie viel von solchen Hilfsprojekten fährt vor die Wand aufgrund solcher kulturellen oder gesellschaftsstrukturellen Probleme?
Das kann ich nicht einschätzen, aber gibt es sicher einige. Und ich denke, das passiert auch in allen Größenordnungen, ob jetzt Kleinprojekt oder Großprojekt. Da sind immer welche dabei, die scheitern, weil bestimmte Sachen einfach nicht bedacht wurden. Also stell dir vor, irgendein Bauprojekt irgendwie, das wird von Architekten und Ingenieuren geplant, aber da sind jetzt keine Ethnologen oder Soziologen dabei, die analysieren, was das sozusagen auf die soziale Struktur der umgebenden Bevölkerung für Auswirkungen hat. Hm. Ja.
Wie passt Permakultur ins Bild? Vielleicht mal für unsere unbedarften Hörer, die bis jetzt noch nicht damit in Kontakt gekommen sind. Was ist Permakultur?
Permakultur. Permanente Kultur. Also ursprünglich kommt es ja aus die Wortschöpfung von Permanent Agriculture. Das hat ein Bill Mollison aus Australien entwickelt, nachdem er sehr intensiv jahrelang die Natur beobachtet hat und festgestellt hat, in gesunden Ökosystemen, vor allem in Wäldern, regeneriert sich alles selber. Also es ist ein selbstorganisiertes, selbstregulierendes System. Und auf der anderen Seite hat er beobachtet, dass die Landwirtschaft immer industrialisierter wird, immer größere Maschinen, immer größerer Materialeinsatz, regelrechte Materialschlachten, um da irgendwie von den Feldern einen gewissen Ertrag runterzuholen. Dass das im Prinzip dazu führt, einerseits der Ressourceneinsatz wird immer größer, um eine entsprechende Menge an Ernteertrag zu erreichen. Und das führt gleichzeitig dazu, dass die Böden komplett tot sind und im Prinzip überhaupt nichts mehr wachsen würde, wenn diese ganzen chemischen Inputs nicht gleichzeitig mit auf die Felder ausgebracht würden. Und dass das im Prinzip eine Form von Wirtschaften ist, die eigentlich nicht aufgeht, die sich eigentlich nicht rechnen dürfte. Also wenn du mehr Input lieferst, um einen geringeren Output dann zu bekommen, dann macht das Ganze eigentlich keinen Sinn. Und momentan macht das alles auf dem heutigen Weltmarkt nur deshalb Sinn, weil die Energieressourcen so billig sind. Ne? Durch die fossilen Energieträger, die deren Förderung und Verbrauch im letzten Jahrhundert wahnsinnig in die Höhe gestiegen ist, hat uns halt eine solche Form von Wirtschaften ermöglicht. Und solange das alles irgendwie scheinbar easy lief, wurde sich da nicht weiter Gedanken gemacht. Aber in den 70er Jahren kam der erste Ölschock und da hat dieser Mollison aus Australien festgestellt, das ist ja eigentlich Wahnsinn, was hier läuft. Und eigentlich gibt es ja kluge Alternativen und das Klügste, was man beobachten kann, sind diese selbstregulierenden Systeme, die die Natur sich selber schafft. Ne? Und er hat dann halt ein Konzept entwickelt, wie man Systeme, also zuerst ging es auch rein um Landwirtschaft, also wie man auf Flächen einen Ertrag und einen Anbau so gestalten kann, dass man mit der Natur anstatt gegen die Natur arbeitet, dass man sozusagen nicht ständig Inputs liefern muss, um gegen die natürlichen Gegebenheiten anzukämpfen, sondern dass man guckt, wie man natürliche Einflüsse so nutzen kann, um seine Erträge zu steigern und um die eigene Arbeit zu minimieren. Und da sind halt, also sind sehr viele Konzepte entwickelt worden. Es gibt mehrere Sets von Prinzipien, die erstmal so eine Art Leitplanken sind, wie man bei der Planung solcher Projekte vorgehen sollte oder welche Dinge man dabei in Betracht ziehen sollte. Es gibt diverse Planungsmethoden, wie man Schritt für Schritt sozusagen aus einem Problem eine Lösung macht. Und es wurden natürlich diverse Elemente entwickelt, die aus diesen Prinzipien und Planungsmethoden entstanden sind. Das wohl bekannteste in der Mainstream Society ist eine Kräuterspirale. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ich mache Permakultur, ich habe eine Kräuterspirale. Mhm. Dabei sind sie eigentlich nur Kleingärtner, die ein permakulturelles Element irgendwoher sich genommen haben, irgendwoher davon erfahren haben, aber eigentlich...
Viele kennen auch die Kräuterspirale, ohne von Permakultur zu wissen.
Oder das, ja. Aber eigentlich das Beziehungsgeflecht, um das es bei Permakultur geht, eigentlich noch gar nicht durchschaut haben. Auf der Kräuterspirale, auf kleinteiligem Raum kann man das halt aber so erklären, dass du durch diese Spiralenform mit einem erhobenen Mitte hast du verschiedene kleine Flächen, die unterschiedliche äußere Bedingungen erfahren, also ne, die von unterschiedlichen Sektoren sozusagen betroffen sind.
Sonne, du hast Wind,
sonnige, Wasser. Trockene Plätze, da wo halt Sonne und Wind viel hinkommt. Du hast schattige, feuchtere Plätze, wo es halt irgendwie vor Sonne und Wind geschützt ist. Und so die diversen Übergangszonen. Das Ganze kann man noch, also die Vielfalt kann man noch mehr erhöhen, indem man unterschiedliche Substrate als Bodensubstrat einbringt, also von sandigem Substrat bis hin zu sehr humushaltigem Substrat und damit halt wirklich eine auf kleinteiligem Raum Lebensbedingungen für sehr viele unterschiedliche Arten schafft und damit halt ganz viele unterschiedliche Kräuter auf dieser Spirale unterbringen kann, die dann natürlich einerseits die Vielfalt gibt, um unterschiedliche Sachen zu ernten und andererseits natürlich auch äußerst ästhetisch ist, wenn da so ganz viele unterschiedliche Kräuterbüsche aneinandergereiht sind. Und ja, das ist halt ein Permakulturelement, aber eine Kräuterspirale macht noch keine Permakultur.
Das ist auch interessant daran zu erklären, wenn du so eine Kräuterspirale siehst, dann kannst du daran relativ gut rückwärts erklären, warum das alles sinnvoll ist. Aber Permakultur besteht ja gerade darin, ein Set von Methoden und Prinzipien zu haben, die genau den Umgekehrtprozess ermöglichen, nämlich am Ende zu etwas zu kommen, aufgrund der Anwendung dieser Methoden genau. Und Prinzipien etwas dann zu haben, das eine Kräuterspirale, ein Produkt dann ist. Mhm. Ja. Man ja. kann natürlich dieses Produkt, das ist multifunktional einsetzbar und du kannst es dir überall hinstecken, aber also kannst du dir überall hinsetzen in den Garten. Aber umgekehrt heißt es noch lange nicht, dass du verstanden hast, wie das zustande kam und es gar nicht erkennst, welche methodische Wucht da eigentlich drin steckt. Ne? Wann bist du auf Permakultur aufmerksam geworden? Jetzt in Vorbereitung auf dieses Farmprojekt.
Genau.
Ne? Also so 2000 rum?
Ja, ja, etwa um die Zeit 99 oder 2000, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich dieses Buch von Bill Mollison in die Hand gekriegt und habe halt festgestellt,
das wow, Designers Manual, der dicke Klotz gleich.
Genau,
ne?
Und da habe ich festgestellt, als ich da drin geblättert habe, oh, da geht es auch um verschiedene Klimazonen, um verschiedene Bedingungen. Aha, tropisch und trocken ist da auch mit erwähnt. Das passt ja genau auf die Situation in Carrare. Und also diese Sets von Prinzipien fand ich sehr spannend und einleuchtend. Das hat sich sofort irgendwie eigentlich mit meinem Weltbild irgendwie getroffen. Und Also so
methodisches
Rangehen an bestimmte Themen hatte ich ja durch das Geografiestudium auch schon mal gelernt. Das war mir auch irgendwo vertraut und naheliegend. Und dann habe ich halt angefangen, mit diesen Werkzeugen zu arbeiten. Gedanklich halt bezogen auf diese Farm in Carrara. Und dann halt mit dem Veterinär, der das gleiche Buch auch kannte, haben wir halt sehr schnell so im Brainstorming Lösungen gefunden, wie wir das alles anordnen und was da für Elemente sinnvoll sind. Also zum Beispiel haben wir da halt auch eine riesengroße Wasserzisterne gebaut, wo das Farmhaus, was wir haben bauen lassen, halt komplett mit einer Regenrinne ausgestattet, sodass wirklich sämtliches Wasser, was auf dem Dach auftrifft, auch tatsächlich in dieser Zisterne gesammelt wird. Und tatsächlich, also die Leute waren baff, waren selber erstaunt, dass sozusagen aus der Regenzeit in dieser Zisterne sich so viel Wasser sammelt, dass es halt die ganze Trockenzeit überreicht, um da den Garten zu bewässern. Ne? Hm. Also das war wirklich sehr erstaunlich und also ein ganz großes Lernelement, sowohl für mich als auch für die Einheimischen.
Das war im Sommer 2000?
Nee, das war, das Projekt lief im Jahr 2001 komplett. Hm. Also
die Jahrtausendwende, das war so das Vorbereitungsding drauf. Ne?
2000 haben wir uns darauf vorbereitet, haben sozusagen die Planung für das Projekt detaillierter gemacht und 2001 lief dann das Projekt und Ende 2001 bin ich dann zur Abrechnung gekommen und mit Dr. Kariuki nochmal dahin und da hatte ich dann halt auch dieses ganze soziale Dilemma daraus gefunden, dass im Prinzip die Anführer der Community eine Entwicklung blockieren, weil sie Machtverlust fürchten, ne? Das hat halt letztendlich dann nichts mehr mit Permakultur zu tun, sondern das waren halt soziologische, ethnologische Geschichten, die Fallstudien, die man hätte vorher machen müssen oder eine Konferenz mit Organisationen, die jemals in dem Gebiet mit den Communities da gearbeitet haben oder man braucht halt langjährige Erfahrung, um sowas halt dann wirklich zu wittern, zu spüren. Also ich denke, das waren alles immer noch auch Anfangsfehler, die wir gemacht haben. Hm. Eben so ein Projekt nicht wirklich von allen ihren Dimensionen zu sehen, sondern immer noch mehr so die technische Lösung eines Problems im Kopf zu haben. Und
eine Kräuterspirale hinzustellen, statt zu gucken, ob die einzelnen Patterns überposten.
Statt zu gucken, ob die Leute überhaupt Kräuter benutzen.
Ne? Ja. Ja. Das sind ja alles auch Problemlagen, die so in der modernen Permakultur, die sich so ein bisschen von ihrem grünen Ursprung gelöst hat, betrachtet werden, so soziale Phänomene.
Genau, und das.
Aber an der Stelle wart ihr ja da noch gar nicht, wenn ihr jetzt einfach Permaculture out of the book gemacht habt. Vor allem, wer das mal gesehen hat, das Designers Manual, das ist ein großes, das ist größer als A4-Format, glaube ich. Dickes Buch und schön illustriert.
Ja, und 600 Seiten.
Also richtiger das Klotz.
Ist schon ziemlich viel Stoff da drin. Und du hast recht, wir haben natürlich, wenn wir da irgendwie Menü à la carte versucht haben, haben wir natürlich die ganze Dimension noch nicht durchdrungen. Ne?
Weil das ist ja zum Beispiel für tropische Klimate, glaube ich, geschrieben, was Mollison ursprünglich da gemacht hat. Und eigentlich, wenn man sich das so didaktisch anguckt, ziemlich unstrukturiert und nicht so klar rausgearbeitet, wie das dann an anderen Stellen ist. Aber allein diese Illustration da drin, die finde ich halt so inspirierend. Also ich habe jetzt das zum ersten Mal gesehen, hätte ich auch damit gleich mal losgearbeitet. Ja. Wann kommt dieser Kontakt zu? Ich meine, das Buch ist aus den 80ern, das Designers Manual, glaube ich, ne?
Kann sein.
Seitdem
frühe 80er. Hm.
Seitdem hatte sich ja die Permakulturwelt auch schon fast 20 Jahre weiterentwickelt. Wann kam es dann so zu ersten Kontakten in Deutschland?
Das war 2002. Also nachdem das Projekt eigentlich abgeschlossen war und wir gemerkt haben, okay, einerseits haben wir in der Umsetzung, also wir haben wir viele Permakultur-Methoden, Prinzipien, Elemente da umgesetzt. Andererseits hat das ganze Projekt halt nicht das erwartete Ziel erreicht, weil halt diese Problematik mit den Ältesten war und so.
Muss man das dann den Projektfinanzierern dann gegenüber begründen oder wie macht man das? Gibt es da so einen Abschlussbericht? Wie ist das da angekommen?
Also bei dem Projektbericht berichtest du ja letztendlich, was du alles gemacht hast. Mhm. Und das war ja alles sozusagen nach Plan gelaufen. Also wir haben ja keine eigenen Fehler gemacht, sondern der Fehler war, dass wir diese Machtstruktur in der Community nicht kannten, nicht erkannt haben. Die wurde uns ja auch verheimlicht, mehr oder weniger. Also dass das so laufen könnte, war letztendlich nicht in unseren Abwägungen vorgekommen. So,
ne? Aber vom Ministerium, oder nee, was ist das? Ist es ein Ministerium oder eine Behörde?
Ministerium.
Und vom Ministerium kommen da keine irgendwie, dass sie das evaluieren oder mal nachgucken, wie sind die Ergebnisse?
Nee, bei diesen einjährigen Projekten und diesen Projektsummen wäre das nicht machbar.
Wäre es teurer, das so zu durchleuchten, als daraus zu lernen.
Ja, dann wird es ein Vielfaches der Projektsumme brauchen, um das wirklich gründlich zu analysieren. Ne? Also da mal jemanden vorbeizuschicken und zu gucken, haben die hier tatsächlich ein Farmhaus hingestellt, dann hätten sie gesagt, okay, gut, das Projekt ist ordentlich gelaufen. Ne? Mhm. Also
weißt du, was da
es heißt? Ist ja da was passiert. Es waren ja die drei Leute, die der Projektleiter ausgewählt hat und auch bezahlt hat aus den Projektmitteln, dass sie auf der Farm was anbauen und anpflanzen und so, die waren ja da. Nur die Selbsthilfegruppen sind nicht gekommen, weil die halt dieses Vertrauen nicht hatten, dass das Ganze ein Community-Projekt wird. Und weil die Ältesten, die wahrscheinlich auch mit irgendwelchen Gerüchten und Argumenten versorgt haben, dass die Frauen dachten, nee, das bringt alles nichts.
Ja. Hast du eigentlich Gartenerfahrung? Also bist du in deiner Familie mit Gartenanschluss groß geworden?
Ja, also als ich damals in Weimar mit meiner Mutter lebte, im Alter von 9 Jahren, habe ich sie dann irgendwie so lange genervt, bis sie irgendwie einen Kleingarten für uns klar gemacht hat. Und zwar gab es in der Nachbarschaft ein Neubaugebiet auf einer ehemaligen Kleingartenanlage und die wurde sozusagen dann umgesiedelt und hatten am Stadtrand so einen aufgegebenen Acker bekommen, so einen Lehmacker voller Steine, wo halt sozusagen diese Kleingartenanlage neu entstehen konnte. Und da viele von den alten Kleingärtnern nicht nochmal von vorne anfangen wollten, gab es dann noch freie Parzellen. Und über unsere Nachbarn sind wir da, glaube ich, rangekommen, dass wir halt auch eine Parzelle gekriegt haben. Und also ich war ein totaler Gartenfan, aber in dem Moment, als wir dann diesen Kleingarten gekriegt haben und diesen Queckenacker, Queckenlehm und Steine irgendwie daraus irgendwas Fruchtbares machen sollten, das war dann schon ganz schön hart. Also ich musste da ja dann auch mit ran. So, du hast dir das gewünscht, du musst hier auch mitmachen. Und ich habe es halt einfach mitgemacht und ich habe dabei halt auch eine Menge gelernt, so ne, über Pflanzen und über Ernten und
also was, ich hatte. Was hattest du dir so im Garten? War das so klassisches Küchengarten?
Ja, und Obst, ne? Also Erdbeeren, sämtliche Formen von Beerensträuchern, Obstbäume und dann halt, ja klar, so ein bisschen Gemüse, Möhren, Zwiebeln, Blumenkohl, Salate, sowas halt alles. Ne? Frische Sachen, weil in der DDR die Versorgung war ja anders als im Westen. Dann hast du halt immer nur schubweise Sachen irgendwie gekriegt, mal das eine, mal das andere. War ja nicht alles jederzeit verfügbar, wie es hier ist. Und deswegen war natürlich ein Kleingarten zur Selbstversorgung eine ganz gute Sache. Hat, denke ich, das Budget, was meine Mutter zur Verfügung hat, ein Stück weit auch entlastet, aber es war natürlich arbeitsmäßig eine enorme Belastung. Habe ich ja damals als Kind nur so indirekt erfahren, weil letztendlich die ganze Arbeit oder auch die Organisation der Arbeit blieb ja alles an meiner Mutter hängen. Ne? Ja, aber dadurch hatten wir halt diesen Kleingarten, wo ich halt auch eine Menge Gartenerfahrung gemacht habe. Und ja, ansonsten nochmal zurück zur Permakultur. Klar, nach dem Buch haben wir jetzt in Kenia in dem Projekt halt versucht, viele Sachen umzusetzen, vieles anzuwenden, was wir da in dem Buch gelesen haben. Aber natürlich ist das nochmal was anderes, als wenn man Permakultur richtig von der Pike auf lernt. Und deswegen habe ich mich danach halt im Internet umgeschaut, Permakultur, Kontakte und so weiter, und habe die Permakulturakademie gefunden, die sich gerade frisch gegründet hat, 2002, von dem Jascha Rohr gegründet wurde. Und der hatte zu einem Einführungsworkshop nach Prinzhöfte eingeladen. Das war im Herbst 2002.
Was ist Prinzhöfte?
Prinzhöfte ist so ein Permakulturhof in der Nähe von Bremen. Und das ist wohl so in Deutschland so eins der ältesten Permakulturprojekte, 1984 schon begonnen. Und das war sehr eindrucksvoll, sowohl das Gelände da zu erleben, als auch diesen Einführungskurs. Der hat mir sehr gefallen. Also es war echt alles, also sowohl die Teilnehmer fand ich alle interessant, als auch die Inhalte in dem Kurs, das ganze Setup, irgendwie hat alles gestimmt. So, ne? Und dann habe ich den Jascha gefragt, wie sieht's denn aus? Ich würde jetzt gerne diesen kompletten Permakultur-Design-Kurs machen. Und wo kann ich den buchen? Wo läuft der? Ne? Und da hat der Jascha gesagt, naja, ich fange ja jetzt gerade erst an mit der Akademie, weil die letzten 10 Jahre ist kein Permakultur-Design-Kurs mehr in Deutschland gelaufen.
Wie war das bis dahin organisiert?
Bis dahin war das wohl so, also ein lockeres Netzwerk, dieser Permakulturverein, die haben sich Permakulturinstitut genannt, weil halt diese Weitergabe des Permakulturwissens halt auch Vereinszweck war. Und am Anfang haben, weiß ich nicht, müssen eine Menge Kurse stattgefunden haben, als der Declan Kennedy angefangen hat, Permakultur nach Deutschland, nach Europa zu bringen. Aber ich vermute, oder soweit ich das
Anfang
jetzt...
Anfang der 80er, ne?
Genau, Anfang der 80er. Soweit ich das mitgekriegt habe, hat dann in den 80er und 90er Jahren haben eine Menge Leute Permakultur gelernt und haben ihr Permakulturprojekt meistens auf dem Land gestartet und sind da dann geblieben. Ne? Und jeder hat dann versucht, einen Permakultur-Design-Kurs zu organisieren. Und keiner hat genug Teilnehmer zustande gekriegt, damit sich das irgendwie gelohnt hat. So schätze ich das ein. Und andererseits im außenrum um Deutschland gab es halt verschiedene Möglichkeiten. England hatte da schon so eine ähnliche Akademiestruktur und sehr viele Kurse im Angebot. Die Engländer haben auch manchmal in Frankreich Kurse gemacht, angeboten. In Spanien wurden Permakulturkurse angeboten zu der Zeit schon. Und in Italien, in Umbrien, wurde schon 10 Jahre lang ein Kurs jedes Jahr auf Deutsch angeboten von dem Volker Kranz.
Der auch in Prinzhöfte lebte.
Der auch in Prinzhöfte lebte. Also, ne, der ist nach Italien gegangen, wo sozusagen interessantes Grundstück war, und hat dort die Kurse angeboten, weil es in Deutschland irgendwie scheinbar schwieriger war, das alles zu organisieren. Und dann hat mich der Jascha Rohr gefragt, ob ich nicht in Berlin einen organisieren könnte, weil er glaubt, Berlin wäre ein interessanter Kursort. Und das habe ich dann gemacht, hier im Haus. Das war hier im Haus auch gerade so eine Umbruchssituation.
Weil, wie war es eigentlich bis dato hier weitergegangen, genau?
Weil wir hatten hier im Haus auch eine Umbruchssituation. 2001 hatten wir Kontakt bekommen zum, oder wurde dann irgendwie der ehemalige, nee, nicht der ehemalige, also der eigentliche Eigentümer des Landes gefunden, also der sogenannte Alteigentümer war gar kein Alter, sondern das war natürlich der Erbe der ehemaligen Eigentümer, jüdische Familie, die irgendwie in den 30er Jahren erst nach Ungarn ausgewandert ist, von dort nach England, und der Sohn ist dann nach Amerika zum Studieren gegangen, ist dort geblieben, hat da eine Pharmafirma aufgezogen, um irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminpillen, irgendwie sowas produziert er, glaube ich. Und der hat halt irgendwann von einem Anwalt aus Potsdam erfahren, also einen Anruf gekriegt, hier, du hast ein Haus in Berlin. Ne? Und ich habe von der Baustadträtin hier die Adresse von diesem Anwalt gekriegt, und wir haben über den Anwalt dann an den Eigentümer einen Brief geschrieben, dass wir interessiert sind, dass wir in seinem Haus wohnen und dass wir das mal besetzt haben, aber ganz normale Mietverträge jetzt haben und darüber hinaus interessiert sind, das zu erwerben. Wir haben eine Genossenschaft und wollen damit das Haus erwerben.
Da hast ihr schon eine Genossenschaft?
Die haben wir 92 schon angefangen zu gründen.
Mit welcher Absicht so?
Damals gab es schon Leute mit Erfahrung aus der Westberliner Besetzerzeit, die gesagt haben, irgendwann steht die Eigentumsfrage und entscheidet über Bleiben oder Gehen. Und wenn man dann nicht irgendwie eine Lösung in petto hat, wie man sozusagen das Eigentum erwerben kann, dann muss man im Allgemeinen gehen. Und deswegen war halt die Idee, wir gründen eine Genossenschaft und versuchen mit dieser Genossenschaft dann die Häuser, die keine vertragliche Absicherung haben, zu erwerben.
Also nicht nur bezogen hier auf die Kreuziger Straße, sondern generell als Wohnraumerhaltungskonzept.
Ja. Das war für den Kiez, beziehungsweise also die Genossenschaft nennt sich ja seit Anfang an selbstverwaltete Ostberliner Genossinnenschaft.
SOG.
SOG und Ostberlin bedeutet halt, okay, das ist tendenziell als Lösung gedacht für ganz Ostberlin. Faktisch bezog sich es aber von Anfang an eigentlich mehr hier auf den Bezirk, auf den Kiez, weil ne, die Gründungsmitglieder alle in irgendwelchen Häusern hier im Kiez wohnten. Und am Anfang haben wir mit der Genossenschaft, also erstmal haben wir 2 Jahre gebraucht, um die Genossenschaft überhaupt rechtmäßig eintragen zu lassen.
War schon 94 sozusagen.
Weil wir am Anfang halt erstmal uns gefetzt haben über Satzungspunkte. Ne? Also die ersten Satzungsentwürfe waren ideologisch überfrachtet und nicht konform mit dem Genossenschaftsgesetz oder einfach nicht handhabbar. Sachen, Wünsche, die wir da reingeschrieben haben, die sich nicht wirklich real und juristisch fest umsetzen lassen oder so. Ne? Also das war alles ein ziemlicher Lernprozess. 94 war, wie gesagt, die Genossenschaft eingetragen und eigentlich dann halt auch zum richtigen Zeitpunkt, um Angebote und Vorstöße zu machen bei den Häusern, die dann räumungsgefährdet waren. Ich habe ja vorhin erzählt, dass diese vertragliche Lösung für viele Häuser gar nicht in Frage kam, weil wegen der Eigentumsfrage. Ne? Mhm. Und für diese Häuser war das sozusagen eine Möglichkeit. Und dann war es aber so faktisch, dass General Schönbohm uns irgendwie immer vor...
Der Innensenator.
Immer kurz vorher die Häuser schon weggeräumt hat. Also es gab insgesamt 3 oder 4 Häuser, wo diese Kaufoption sozusagen angebahnt wurde und in diesem Prozess wurde auf einmal abgeräumt und dann wurde gesagt, ja, also jetzt geht hier nichts mehr. Teilweise wurden Räumungen im Nachhinein vom Gericht als nicht rechtmäßig deklariert, aber sie haben Fakten geschaffen, an denen nichts mehr vorbeigeht. So, ne? Letztendlich kam es dann zum ersten Erwerb eines Hauses für die Genossenschaft 1996. Das war die Kreuziger 23. Und das, nachdem ich ein halbes Jahr gekämpft habe, um den Erwerb der Kreuziger 21 mit durchzubringen. Und
die haben sie ja abgerissen, ne? Oder?
Nee. Danach.
Ach nee, die wurde geräumt.
Das wurde geräumt im Herbst 96, während ich gerade mit Ingo und Cornelius und Katja in Frankreich war. Und ja, und dann gab es dann endlich die erste Möglichkeit für die Genossenschaft wirklich aktiv zu werden und die Kreuziger 23 zu erwerben von einer Eigentümerin aus Haifa in Israel, die halt das Haus auch nur verkaufen wollte und das dann, glaube ich, auch sogar ganz cool fand, dass sie das an die Bewohner verkauft. Ne? Ja, und damit war die Genossenschaft sozusagen geschäftstätig geworden. Danach ist die Jessener Straße 41 erworben worden.
Das ist super, Molly.
Genau, und die Rieger 83, wo der Fischladen drin ist, auch so eine Besetzerkneipe oder Ex-Besetzerkneipe. Und dann 2001 war sozusagen unser Haus an der Reihe. Ne? Mhm. Also gab es im Haus dann teilweise am Anfang auch Widerstand gegen dieses Genossenschaftsmodell, so von wegen, ja, wollen wir denn wirklich mit den anderen Häusern zusammen in einem Boot sitzen? Wenn die Scheiße bauen, sind wir mit dran. Und Ne, und ich habe halt irgendwie immer argumentiert, also so eine größere Struktur ist stabiler als jetzt ein Hausverein. Und dann kannst du im Haus mal irgendwelchen Zoff geben und sofort fangen da irgendwie Fraktionen an, mit dem Eigentum zu spielen und so. Alles schon passiert in den Häusern in West-Berlin, die in den 80ern besetzt wurden. Hausvereine oder gar GbRs sind ein sehr unsicheres Konstrukt, um über Jahre so ein Projekt voranzutreiben. Und da ist Genossenschaft schon was Stabileres. Du hast halt in der Genossenschaft einen geschäftsführenden Vorstand. Du hast dann auch noch einen Aufsichtsrat, der im Prinzip die Geschäfte des Vorstands kontrollieren soll. Und in unserer Genossenschaft haben wir noch einen Sozialrat, der denen, die Probleme mit Miete zahlen, Mietschulden oder auch Mobbing, Stress mit Nachbarn oder sonst was haben, die da eine Ansprechstelle haben, wo dann auch versucht wird, bei Konflikten zu vermitteln. Ja, genau. Also wir waren dann sozusagen das vierte Objekt. 2001 sind wir das dann angegangen. Dieser Eigentümer aus USA war dann auch mal zu Besuch, weil er mit unserem ursprünglichen Angebot erstmal überhaupt nicht zufrieden war. Wir haben ihm 750.000 Mark geboten für dieses Doppelhaus hier. Und er hat sich gedacht, Mensch, wenn ich schon ein Haus in der deutschen Hauptstadt habe, muss es doch wenigstens 1 Million wert sein. Und das war dann sozusagen die Summe, die er angepeilt hat. Dazu hat er dann einen Wertgutachter hergeschickt, der das Ganze bewerten sollte. Und der hatte dann ein Gutachten verfasst, wo im Prinzip drin stand, das Grundstück ist 1,5 Millionen D-Mark wert, minus 200.000 Abrisskosten für die Hütte. Da waren wir erstmal total echauffiert, von wegen, unser Haus wird nicht abgerissen, wie kann er sowas schreiben und so. Hat uns halt davon überzeugt, so wird das im Prinzip gerechnet, wenn der Wert von so einer Immobilie festgestellt wird. Ja, und dann haben wir halt mit dem verhandelt und der hat gesagt, also okay, ich kann euch entgegenkommen bis zu 1 Million. Drunter gehe ich nicht, weil dann könnte ich mein eigenes Gutachten auch in die Tonne werfen. Dann müsst ihr, wenn ihr einen tieferen Kaufpreis wollt, dann müsst ihr an den Eigentümer rantreten und sagen, er soll einen anderen Verhandlungspartner schicken, ich mache das dann nicht. Ne? Gleichzeitig hatten wir von unserem Freund Freke, der damals im Abgeordnetenhaus saß, halt die Nachricht bekommen, hier, Berlin ist pleite und der Fördertopf für die Sanierung der Altbauten wird bald abgeschafft. Ne? Macht hin, dass ihr da vielleicht noch über diesen Topf eine Förderung kriegt. Ab nächstes Jahr geht nichts mehr. Ne? Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann kaufen wir die Hütte halt für die Million und machen den Vertrag fertig. Das ging so einfach,
noch 250.000 extra aufzutreiben?
Naja, also klar, mussten wir dann mit der Bank das schon nochmal
nachverhandeln,
absprechen. Aber letztendlich war schon klar, als wir mit diesem Gutachter ins Verhandeln getreten sind, dass es unter Umständen halt auch mehr wird als unser erstes Angebot. Ja. Und die Banken, also wir hatten inzwischen dann auch schon zwei Hausbanken, ne, die GLS-Bank und die Umweltbank. Und die haben ja gesehen, dass das mit den anderen Projekten der Genossenschaft bis dato gut lief. Und von daher war das auch nicht wirklich ein Problem, eine Finanzierung hier für das Haus zu kriegen.
Wie viele Bewohner hängen damit dran?
In der Genossenschaft? So um die 200.
Plus dann deren ganzen Dunstkreis, das strahlt ja in die Gesellschaft aus. So, das ist ja eine bestimmte Lebenseinstellung, die hier durchzieht. Und sowas, wenn du sowas in, du hast schon recht, wenn du sowas in so ein stabiles Umfeld wie eine Genossenschaft bringst, formt das natürlich auch das Ganze. So, ne? Wir waren mal, ich erinnere mich, wir waren mal oben auf dem Dach und haben so über Friedrichshain geguckt und da hast du mir zu Recht recht stolz gesagt und da und da und da und das sind so unsere Umsätze im Jahr. Das zeigt ja auch, dass so eine aus der bürgerlichen Sicht krause Idee wie Hausbesetzerei richtig was an gesellschaftlichen Rückfluss organisiert. So, ne?
Naja, ich meine, klar, mit der Genossenschaft
insgesamt. Eine Million zu bewegen, also in den Größenordnungen. Ja,
insgesamt, was Erwerb und Sanierung der Häuser betrifft, haben wir locker über 10 Millionen schon umgesetzt.
Ja.
Und ja klar, am Anfang waren wir alles Hausbesetzer und ziemliche Laien. Ne? Ja. Also inzwischen hat sich einerseits Expertise angesammelt, andererseits haben Leute irgendwelche Abschlüsse, akademischen Abschlüsse inzwischen gemacht. Da sieht das alles schon irgendwie jetzt viel solider aus. Auch wenn man sich die Bilanzen anguckt, am Anfang hatten wir eine Eigenkapitalquote von knapp 4% oder so. Hm. Und jetzt sind das irgendwie schon, weiß nicht, 25% oder so. Na, also das ist schon eigentlich eine recht stabile Sache. Und ich finde es manchmal schade, dass das nicht in viel größerem Umfang passiert ist. Ja? Und dass zum Beispiel, wir hatten 8 Jahre lang hier eine rot-rote Regierung, die nichts unternommen hat, um irgendwie genossenschaftliches Wohnen zu fördern, neue Genossenschaften zu unterstützen oder diesen Eigentümerwandel in Richtung Genossenschaft irgendwie zu begünstigen. Also meines Erachtens ist einfach nichts in der Richtung passiert und jetzt haben wir wieder einen neuen Wohnungsnotstand in Berlin. Ne?
Wohingegen ihr euch seit bald 25 Jahren müht, das hier am Laufen zu halten. Ne?
Und wir haben ja bei der Sanierung, wir haben ja dann, nachdem wir das Haus erworben haben, das auch 4 Jahre lang saniert mit diesem Programm Bauliche Selbsthilfe.
Ich habe mir so die letzten Reste davon habe ich noch mitgekriegt.
Ja, und der Anfang war nämlich der Permakultur-Design-Kurs. Wir hatten,
ihr habt es wirklich so rum gemacht, wir haben jetzt ein Haus, wie wollen wir darin leben? Ja?
Nein, das lief parallel. Natürlich haben wir mehrere Workshops gemacht als Hausbewohner, um irgendwie zu überlegen, was wollen wir hier, warum machen wir das alles, was soll am Ende bei rauskommen, worauf wollen wir Schwerpunkte setzen, wie wollen wir das alles organisieren und so. Und dann war halt klar, okay, wir müssen halt gucken, dass wir freien Raum erstmal im Haus schaffen, wo gebaut werden kann. Und ein Mieter aus dem Erdgeschoss ist dann weggegangen. Also das war so ein Infoladen, bestehend aus mehreren Gruppierungen, die das genutzt haben. Kuba, Netzwerk Kuba, Nicaragua-Netzwerk, ein Verein, der Projekte in Sierra Leone machte und weiß nicht wer noch alles. Jedenfalls die sind dann irgendwie alle da raus aus der einen Erdgeschoss-Wohnung. Und da haben wir den Permakultur-Design-Kurs gemacht in den Räumen und danach wurde das dann das Baubüro. Und während wir den Kurs machten, fing es im Prinzip an, also im Vorfeld hatten wir schon komplett den Dachboden leergeräumt und teilweise auch schon angefangen, hier und da ein paar Dielen aufzunehmen, um zu gucken, wie da oben das Gebälk aussieht. Und im Prinzip sind auch die ganzen Dachbalken schon mal bebeilt worden, um nach Schädigungen zu gucken und zu gucken, inwieweit was davon halt noch sozusagen bleiben kann und was ausgetauscht werden muss. Und wir haben angefangen, im Keller schon zu arbeiten. Also da haben wir stellenweise halt ein bisschen tiefer gegraben, um sozusagen mehr Höhe zu gewinnen. Ne?
Und wie
während dieser Arbeiten oder während im Keller ein neuer Estrich gegossen wurde, während der Zeit machten wir oben eine Etage drüber halt diesen Permakultur-Design-Kurs. Ne? Und ich denke schon, dass ein paar Ideen, die ich aus dem Kurs hatte, ich dann irgendwie in irgendwelchen Baubesprechungen auch mit habe einfließen lassen. Also letztendlich waren die Sachen, die wir bei der Sanierung beachten wollten, von vornherein, waren ja kompatibel mit Permakulturprinzipien. Wir wollten halt ökologisch bauen, also sowohl halt keine giftigen Baustoffe verwenden, als auch Maßnahmen beim Bau ergreifen, dass wir sozusagen später, also dass wir ein besser gedämmtes Haus haben, später weniger Heizkosten haben, dass wir überhaupt so bauen, dass in Zukunft unsere Betriebskosten recht niedrig sind. Ne? Also Regenwassersammelanlage im Keller, mit denen aus der halt zentral die Waschmaschinen alle versorgt werden. Dementsprechend stehen auch die Waschmaschinen alle im Keller und nicht in den Badezimmern, auf den Etagen, was wieder da vermeidet, dass Waschmaschinen mal irgendwie einen Wasserschaden kaputte Waschmaschinen Wasserschaden verursachen können und so weiter. Also solche Sachen sind bei uns eigentlich unabhängig von der Permakultur entstanden, sind aber irgendwie deckungsgleich mit Permakulturideen, ne? Ja, ansonsten halt ein anderes Anliegen bei der Sanierung war, gemeinschaftliche Strukturen zu erhalten. Also wir haben das von vornherein dann auch so gebaut, dass es halt nur zwei Gemeinschaftsküchen für 50 Leute gibt.
Eine hier, eine in der 18.
Da. Und dass es je Aufgang pro Etage halt ein Gemeinschaftsbad gibt. Und damit haben wir natürlich Räume umgewidmet. Also wir haben mehr Wohnraum geschaffen, indem wir weniger solche
Kollektivflächen verbrauchen, so, ne?
Ja, also weniger Bäder, sprich mehr Wohnraum. Und das führt natürlich dazu, dass wir uns hier zu fünften Bad teilen müssen. Und zu gewissen Zeiten, hast du ja heute auch schon erlebt, ist es dann halt mal besetzt und so, aber man kann ja auf die Bäder.
Ist ja auch ein besetztes Haus.
Man kann ja auf die Bäder eine Etage höher oder tiefer ausweichen. Das ist ja das Schöne, dass hier im Haus eigentlich alles offen ist. Ne? Und diese Struktur haben wir natürlich durch die Sanierung zementiert. Also jetzt kann nicht irgendjemand beim Plenum sagen, ach, ich will ab nächsten Monat meine eigene Küche haben. Der müsste erstmal die ganzen Anschlüsse dafür legen und so. Das ist nicht so einfach, das Haus jetzt wieder in solche kleinen Wohneinheiten umzubauen.
Ich meine, es zieht auch niemand hier ein unter der Annahme, hätte hier eine separat abgeschlossene Wohnung wie in normalen Mietverhältnissen.
Eben, das wissen die Leute von Anfang an, die bei uns einziehen wollen, dass hier diese Strukturen sind und dementsprechend bleiben diese Strukturen eigentlich auch erhalten, auch wenn die Personen wechseln. Ne? Also es gab schon in der Zeit immer wieder Ein- und Auszüge. Es gibt manchmal richtig Schube, wo 4, 5 Leute hintereinander ausziehen. Und dann gibt es Zeiten von 1, 2 Jahren, wo sich gar nichts in der Bewohnerschaft verändert.
Also wie ist der Anschluss? Muss ich Genossenschaftsmitglied werden, wenn ich hier einziehen will?
Ja, also wir machen das bei uns so, dass es erstmal 3 Monate Probezeit gibt, wo sowohl der Einziehende als auch die bestehende Gruppe sozusagen die andere Seite mal abchecken können, passt das überhaupt zu mir. Und dann bekommt man seinen Mietvertrag und muss letztendlich die Genossenschaftsanteile legen. Wobei da gibt es auch Möglichkeiten, das auf ein Jahr zu strecken in 50-Euro-Raten.
Das ist Minimum 500 Euro oder?
Ein Anteil kostet 50 Euro und 12 Anteile muss man erwerben plus 100 Euro Eintrittsgeld. Also das ist so eine Art Verwaltungspauschale, die man auf die man auch keinen Anspruch mehr hat, wenn man aus der Genossenschaft austritt, während die Anteile, die kriegt man wieder ausgezahlt, wenn man austritt. Allerdings mit einer zeitlichen Verzögerung, damit halt nicht 10, 20 Leute auf einmal austreten können und damit die Genossenschaft in Liquiditätsprobleme bringen, sondern das dauert dann 1, 2 Jahre, bis du sozusagen deine Anteile wieder zurückbekommst nach Austritt. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Wir haben einerseits Wohneigentum im Sinne von, wir können selber darüber verfügen, was hier passiert, sind natürlich auch selber gegenüber Behörden oder sonst wie verantwortlich, dass es alles ordentlich funktioniert. Und andererseits haben wir aber nicht diese Last, wie ein Eigentümer von einem Häuschen oder von einem Garten, dass er davon nicht loskommt. Ja. So, ne? Also ich kann hier durchaus sagen, ich ziehe jetzt mal für 3 Jahre nach Mexiko und gebe meinen Wohnplatz jemand anders aus der Genossenschaft. Ich behalte mein Wohnrecht in der Genossenschaft, sprich wenn ich zurückkomme, kann ich gucken, wo in einem der Genossenschaftshäuser für mich wieder ein Wohnplatz frei ist. Oder wenn ich tatsächlich hierher wieder reinziehen will, warte ich halt, bis hier wieder ein Zimmer frei ist. Und diese Möglichkeit existiert. Während woanders, wenn ich ein Einfamilienhaus habe, dann sitze ich da drinnen fest. Da kann ich nicht mal eben, also ein eigenes Häuschen fremd vermieten ist für ein paar Jahre, da. Das ist irgendwie viel schwieriger so, ne?
Wie ging es dann in deinem Permakulturkurs weiter? Wer war da eigentlich Lehrer?
Die Lehrer waren Jascha Rohr, Burkhard Kaiser, Lutz Wendeler und Christina Werdermann. Und Christina Werdermann und Lutz Wendeler habe ich dann auch gleich gefragt, ob die meine Tutoren werden während der Ausbildung. Und dem Jascha habe ich dann einen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Ja, und dann war ich Permakulturstudent. Im Prinzip bis 2008. Also ich habe mir da 5 Jahre Zeit genommen und nebenbei halt versucht, diese Sachen, die ich da im Selbststudium lerne oder im Gespräch mit meinen Tutoren, halt auf diese Projekte anzuwenden.
Du warst mit auf dieser legendären England-Reise, ne? Mhm.
Ja, das war eigentlich auch eine sehr tolle und inspirierende Reise. Wir sind da zu 10 unterwegs gewesen, halt auch ein paar.
2003?
2003 im Sommer ein paar oder recht viele Newcomer, die neu in der Permakultur waren. Lediglich Burkhard Kaiser, Jascha und Vera waren sozusagen schon länger in der Permakulturszene unterwegs gewesen. Ja, und das war sehr inspirierend. Wir haben einen Haufen interessante Projekte besucht. Carroll Farm, Rackman's Lane. Und wir waren im Braziers Park zu so einem Permaculture WorkNet Meeting. Also da waren dann auch noch Vertreter aus Italien da und aus Spanien. Und es war halt so ein erster europäischer Austausch über Permakultur, Lernmethoden und über diesen Lernpfad, den Lernweg als Permakulturstudent. Und das, was uns die Engländer da sozusagen als ihr Modell vorgestellt haben, haben wir mehr oder weniger dann eigentlich auch bei uns in der Akademie übernommen. Mhm. Ja, das war schon auch ein Meilenstein. Die England-Reise hat wirklich mal gezeigt, wow, mit diesem Konzept kann man echt interessante Gemeinschaftsprojekte auf die Beine stellen. Wobei ich mittlerweile halt auch festgestellt habe, okay, Rackman's Lane und auch Carroll Farm haben sich extrem anders entwickelt, als das damals vor 10 Jahren gedacht und geplant war. Mhm. In der Carroll Farm, das fand ich ja witzig, wo ich ja halt aus der Hausbesetzer- und Punk-Szene komme, da hingen ein paar so ähnliche Gestalten halt irgendwie die ganze Zeit im Farmhaus rum und waren am Kiffen und so. Während halt andere irgendwie, was weiß ich, die Gewächshäuser pflegten und die Gemüsekisten packten und so. Und irgendwie habe ich dann später, 2012 habe ich mit dem, oder 11, habe ich mit dem Carsten Winnemuth nochmal die Carroll Farm besucht, weil er da früher als Woofer auch mal unterwegs war. Mhm. Und da auch irgendwie, also so die Farm und auch noch jemand von den Gärtnern da kannte. Und dann hat uns der Bill, der dort auch schon lange wohnt, so ein bisschen seine Sorgen erzählt. Er hat dann erzählt, ja, kurz nachdem ich damals da war, irgendwie 1-2 Jahre später gab es halt einen riesen Krach auf der Farm, wo sich diejenigen, die halt irgendwie immer um das Ganze, um den ganzen Anbau, Gemüse und so kümmerten, gegen die auflehnten, die ganze Zeit da nur rumhingen, so, ne? Hm. Mehr oder weniger. Und die halt dann auch rausgekickt haben. Was jetzt aber dazu führte, dass es nur noch ein kleiner Stamm von festen Bewohnern war und dann auf einmal so nach und nach die Hälfte von denen zu den wiedererweckten Christen irgendwie
Das heißt, die Masse derer, die in der Küche rumhängen und kiffen, hat eigentlich verhindert, dass die Extremisten so schnell hätten um sich greifen können. Ne?
Jetzt sind da evangelikale Extremisten da und
auf der Carroll Farm.
Auf der Carroll Farm und machen da regelmäßig Bibelkreise und irgendwie ein paar von den anderen übrig gebliebenen Normalen haben halt irgendwie Angst, dass ihnen das halt völlig entgleitet da. Ne? Fand ich schon recht traurig. Und bei Rackman's Lane haben sie halt auch einen massiven Wandel durchgemacht. Die hatten damals eine ganz interessante Einnahmequelle, nämlich Comfrey Beinwell.
Beinwell,
ja. Die haben Beinwell-Jauche produziert und das als Flüssigdünger in kleine Fläschchen verpackt und vermarktet. Mhm. Das Problem war, das läuft jetzt nicht mehr. Und ich habe gefragt, warum. Und das Problem war, sie haben das über eine Firma gemacht, die hat das ganze Marketing gemacht und sie haben der Firma sozusagen die Jauche geliefert. Und die Firma hat sich irgendwann überlegt, Mensch, das können wir doch selber machen. So ein Beinwellfeld, das lässt sich doch überall schnell arrangieren und ein paar Maschinen, um das zu ernten und die Jauche und alles noch ein bisschen technischer und so weiter.
Das heißt, die Jauche gibt es noch, allerdings nicht mehr von denen.
Genau. Und sie selber hatten kein eigenes Vertriebsnetz. Sie hatten zwar das Know-how, wie man das alles herstellt, aber nicht, wie man es an die Kunden bringt. Dementsprechend ist ihnen der Business komplett weggebrochen. Was anderes war halt mit Pilzen. Da sind sie immer noch eigentlich irgendwie am Machen. Also selber Pilze züchten, aber eben vor allem auch Pilzstämme zu impfen und die dann irgendwie auch zu vermarkten, dass dann Leute bei sich zu Hause schon geimpften
Stamm
mitnehmen und dann selber Pilze da draus.
Der Robert ja auch können. Mal im Keller.
Genau.
Wann hast du eigentlich Robert kennengelernt?
Robert habe ich auf meinem Permakultur-Design-Kurs kennengelernt.
Hier in der
Kreuziger Straße 2003. Genau, und dann waren wir auch zusammen in England, da war er auch mit. Und dann haben wir öfters, also wir haben ja dann irgendwann auch angefangen, die ersten Regionalgruppenversuche zu machen, also Regionalgruppe Berlin-Brandenburg, und haben uns mit der Gruppe auch mal in Kleinkrausnick bei Robert getroffen. Dann fing das auch an mit den Akademiewochenenden oder Sommerakademie und so. Da waren ja dann auch viele Veranstaltungen bei Robert und ich war da meistens mit dabei. Eine andere Sache noch, die ich halt festgestellt habe in der Zeit, wirklich als diese Akademie anfing zu arbeiten, war auch in der Permakulturszene so ein kleiner Paradigmenwechsel fing an, nämlich dass es halt wirklich wegging von diesem Ideal, ich mache hier die Permakulturausbildung, um mir dann meine schöne permakulturelle Nische zu zimmern, wo ich dann bleibe. Mehr in die Richtung, okay, Permakultur, Prinzipien und Methoden sind universelle Werkzeuge, die eigentlich geeignet sind, um den gesellschaftlichen Wandel und Transformationsprozess, den wir dringend brauchen, voranzubringen. Also Permakultur, Designer oder Lehrer oder Aktivisten als Agenten des Wandels. Und das finde ich halt eine ganz spannende Sache. Und das das hat letztendlich auch dazu geführt, dass Permakultur in der Arbeit von Sonet immer größeren Stellenwert eingenommen hat und dass wir halt immer mehr wirklich komplexe Lösungen für komplexe Probleme gesucht haben. Also nicht mehr irgendwie, okay, die und die Zielgruppe braucht einen Brunnen, dann ist alles schick, sondern da gehört irgendwie im Allgemeinen viel mehr dazu. Und jetzt haben wir ja auch nach einigen schwierigen Lernergebnissen in Nigeria, das war ja damals so der neue Projektstandort, nachdem das in Kenia alles so schwierig mit den sozialen Strukturen waren, hat mein Freund Lanry aus Nigeria gemeint, hey, dann lass uns unser Schwerpunkt auf Nigeria setzen.
Das war auch irgendwie Anfang der 2000er, genau, 2003, 2004.
1999 war ich das erste Mal bei ihm zu Besuch auf der Farm. Und 2002 haben wir dann letztendlich in der Auswertung des Kenia-Projektes, des Farmprojektes gesagt, okay, dann lass uns jetzt mal in Nigeria weitermachen. Ne? 2001 war schon Uli mit Lanry da in Nigeria und dann haben sie in Richtung Solarenergie, was ist da möglich, geguckt, weil Uli zu der Zeit seine Solarfirma hier auch aufgezogen hat und dachte, okay, dann hat er da einen Partner in Nigeria potenziell. Und Lanry fing dann halt auch an, hier in Berlin so eine Solarschule, sich weiterzubilden und Praktikum bei Solon zu machen. Ja, und ich habe dann gedacht, okay, Lanry hat ja auch ein Farmland da in Nigeria. Und als ich das besucht habe, war da alles kahl und kahl gerodet.
Erstmal roden, ne?
Bei unserem ersten Besuch war ja gleich so das Ding, hey, hier müssen Bäume her. Das ist doch hier in den Tropen. Wenn hier der Boden kahl ist, bleicht der aus, wäscht der aus, wird der getötet. Was soll das so, ne? Und er hatte ja ursprünglich an eine Rinderfarm gedacht, ne? Weil er mal Veterinärmedizin in Polen studiert hat und seine Spezialisierung im Studium war künstliche Rinderbesamung. Und dementsprechend, ja, dementsprechend hat er viel mit Rindviechern zu tun gehabt und wusste, okay, in seiner Gegend werden auch Rindviecher gezüchtet. Und dann hat er doch sozusagen eine coole Ranch für die Rinder. Ne? Ja. Und wir haben ihn halt auf.
Wie groß ist das? Wie muss man sich das vorstellen?
Das sind, glaube ich, 2 Hektar Land. So, also das waren 12 nigerianische Plots. Ein Plot sind irgendwie 30 mal 60 Meter. Wie gesagt, ich habe ein schlechtes Zahlengedächtnis und ich habe mit dem Projekt schon eine Weile nichts mehr zu tun gehabt und so ist mir das entfallen. Aber auf jeden Fall genug Land, um diverse Sachen dort zu machen und es nicht sozusagen nur für eine Funktion zu nutzen. Und ich habe ihm dann angeboten, wir könnten doch hier auch eine Permakulturfarm aufziehen und du kannst ja überlegen, ob es nicht irgendwas anderes gibt, was sozusagen kommerziell gut nutzbar ist. Und da ist er auf Kokosnüsse gestoßen, ne? Dass die Kokosnüsse relativ stabilen Preis haben und immer nachgefragt werden. Und dann haben wir halt, hat er schon damals, 99, nach unserem Besuch die ersten Kokospalmen pflanzen lassen oder selber gepflanzt oder weiß auch nicht. Und das haben wir sukzessive dann immer weitergemacht, aber dann mit vielen anderen Baumarten dazwischen. Teilweise haben wir Baumsetzlinge selber aus Samen gezogen, weil sie dort vor Ort nicht verfügbar waren, wie zum Beispiel Granatapfel, diese Sternfrucht, Zimtapfel, also Chirimoya.
Eigentlich ein tropischer Waldgarten, ne?
Ja.
Ist Permakultur über Europa wandernd jetzt in einem anderen Tropenbereich angekommen.
Papaya und Guave hat sich auf der Farm fast selbst ausgebreitet, irgendwie durch Vögel und deren Kot wahrscheinlich. Und ein paar Mangobäume haben wir noch gepflanzt, eine Menge Zitrusbäume. Also schon recht divers und dann halt zwischendrin halt diverse Küchengartenelemente und so. Es wäre im Prinzip wesentlich mehr gegangen, wenn dann natürlich ein permanenter Gärtner am Start gewesen wäre, der das Ganze pflegt. Ne? Ich bin alle Jahre wiedergekommen und habe dann immer erstmal gesehen, oh Gott, davon ist überhaupt nichts mehr übrig, davon ist nichts mehr übrig. Aber okay, hier, der Baum ist gewachsen und ach, der Baum trägt das erste Mal Früchte und ach, hier blüht das erste Mal der Granatapfelbusch und so. Also ne? Recht ausgeglichen vom Resultat, aber halt auch immer viel, was sozusagen wieder kaputt gegangen ist.
Ja. Da entstand aber nicht nur in die Richtung regen Austausch. Du hast ja sogar umgekehrt auch Reisen von Nigerianern nach Deutschland und durch Deutschland organisiert. Ne?
Genau, ich hatte ja Kontakt mit der Susanne Wenger und habe dann eigentlich jedes Mal, wenn ich in Nigeria war oder fast jedes Mal auch versucht, sie zu sehen, sie zu besuchen und habe über sie natürlich andere Leute um sie rum kennengelernt, unter anderem Shango Dare, ihren Adoptivsohn, der selber Shangu-Priester ist und Heiler. Traditioneller Heiler und also auch mit einem sehr exzellenten Pflanzen- und Botanikwissen. Und der hatte uns dann von dem Schulkonzept erzählt, dass es ja eigentlich eine Idee gibt, da so eine Yoruba-Schule zu gründen, wo halt dieses traditionelle Wissen der Yoruba und ihre ganze Mythologie und ihre ganzen künstlerischen Ornamentik und Elemente und Rituale und also das, ne? Alle möglichen, also die sind ja unheimlich kreativ, unheimliche künstlerische Bandbreite von Schnitzen bis Theater, ne? Und Musik und Lyrik und ja, und das alles sozusagen in dieser Yoruba-Schule auch an international Studierende weiterzugeben. Und also tolle Konzept, Idee, aber sie hatten im Prinzip keine Ahnung, wie sie es umsetzen könnten. Und dann habe ich gedacht, okay, ich lade die einfach mal ein, also eine Gruppe von ihnen, um in Berlin und Deutschland verschiedene Schulprojekte, aber eben auch Projekte der außerschulischen Umweltbildung, also was sozusagen diesem Vermitteln ihres traditionellen Wissens näher käme. Also so verschiedene Projekte und Schulen mit denen anzuschauen und mit denen auch auszuprobieren. Wir haben dann immer in den Schulen mit ihnen Projekttage gemacht und Shangudara hat mit den Kids gebatikt und getöpfert und ja, also Kreativunterricht gemacht und dabei halt über die Schulkonzepte was erfahren. Und das Problem war nur, dass die halt nach der Reise alle mit unterschiedlichen Vorstellungen zurückgekommen sind und sich dann erst recht nicht auf irgendwie ein Konzept und eine Stoßrichtung einigen konnten. Und Shangudara halt derjenige ist, der am meisten, denke ich, Vorstellungen hat, was das Ganze mal, wie das mal aussehen soll und was das bewirken soll, aber am wenigsten mit Bürokratie und Konzepte schreiben und Zahlen jonglieren und sowas zu tun hat. Und der Partner, der den Part übernehmen sollte, der eine, mit dem hat er sich dann irgendwie über irgendwelche Details gestritten, und der andere, der Bello, der ist inzwischen blind geworden. Er war eigentlich Stadtplaner und hat diese ganzen Zeichnungen gemacht und so. Und konnte das dann halt auch nicht mehr machen. Ja, und dann ist das Projekt irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen, leider. Also die Schule ist meines Erachtens nie entstanden. Mhm. Aber es sind andere Bildungselemente dort entstanden und Kontakte, die vielleicht wieder anderes bewirkt haben, wovon ich gar nichts weiß. Ja, und ansonsten gab es ja auch mit der Nigerianer-Szene hier in Berlin diverse Berührungspunkte. Der African Shrine, der ursprünglich mal hier in der Kreuziger 12 1997 angefangen wurde von Lanray. Mhm. Und dann 1999 auf das RAW-Tempelgelände gezogen ist. Also
das ist das Reichsbahn-Ausbesserungswerk.
Genau, das war dann stillgelegt und wurde mit Vermittlung des Bezirksamts an so eine Künstlerinitiative RAW-Tempel vermietet. Und da hat sich Lanray angeschlossen und hat dann da diese in einem dieser Wächterhäuschen, irgendwie Pförtnerhäuschen, den African Shrine platziert, der bis vor ein paar Jahren noch funktioniert hat.
Allerdings, was genau verstand sich darunter?
Also eigentlich war das so ein Ableger von dem African Shrine, den Fela Kuti. Fela Kuti ist der King of African Beat, kommt aus Lagos und hatte diesen African Shrine in Lagos, was so einerseits ein Musizier-Auftritts-Session-Probeort war und andererseits ein Treffpunkt von Leuten und ein Ort zum Feiern und ausgelassen sein. Und das war halt seine Form von Meditation und Religion, ne? Deswegen African Shrine, auch mit vielen afrikanischen Götterskulpturen garniert und so weiter. Und das sowas in der Art hat Lanray hier in Berlin auch vorgeschwebt. Und das war letztendlich dann Treffpunkt der Nigerianer oder überhaupt Afro-Szene hier aus Berlin und halt Leuten, die gerne unter Afrikanern sind und sich für Afrika interessieren, wie auch immer. Und da wurde halt auch ganz viel Fela Kuti-Musik gespielt oder andere afrikanische Musik. Oder später die Kollegen, die dann von Lanray den Shrine übernommen haben, haben dann mehr und mehr Gangster-Rap gespielt und ab und zu auch mal eine Line Koks genommen. Und das war dann irgendwann das Ende des Shrine. Also es ging dann halt irgendwie abwärts und die hatten Konflikte mit ihren Kollegen auf dem Gelände und sind dann da irgendwann vertrieben worden. Und wir haben anfangs versucht, das zu vermitteln und Klärungen herbeizuführen, aber irgendwie hat es halt nicht funktioniert. Es sollte irgendwie nicht mehr sein.
Was ist mit deinem Stück Land am Meer passiert? Ich war nämlich ganz erstaunt, als ich eines Tages auf deiner Zwischenpräsentation eine Katasteramtskarte sah. Die hatte die als Plankarte benutzt für ein kleines Lagunengrundstück, das auch noch mit zu der Farm in Badagry gehörte. Und da stand drüber Owner Jan-Georg Fischer.
Na, das war so, dass ich, als ich 2002 bei Lanre in Nigeria zu Besuch war, da waren wir ein bisschen länger unterwegs, waren auch wieder in Oshogbo, und als wir zurückkamen aus Oshogbo, kam Lanre auf mich zu und hat gemeint, er hat gerade einen Bekannten getroffen, der hat ein Stück Land auf der Lagune anzubieten und ich will doch immer gerne ans Meer und so, das wäre doch was für mich und so. Und kostet 800 Euro. Und da habe ich gedacht, okay, so viel habe ich gerade noch dabei, mache ich klar so, ne? Weil Lanre hatte kein Geld dafür. Er fand das interessant, aber hatte kein Geld. Und da haben wir das halt, habe ich das erworben und meinte, oh, da können wir das auch auf deinen Namen schreiben und so weiter. Ja, und dann war das relativ unkompliziert. Was wir hinterher erst erfahren haben, wir hätten damit auch zum Bale, zum Häuptling gehen müssen und von ihm auch noch ein Einverständnis und einen Stempel und ihm einen Schnaps mitbringen oder irgendwie Geld oder so. Der hat sich dann sehr übergangen gefühlt, als wir den ein Jahr später kennengelernt haben. Beziehungsweise, nee, wir haben den im selben Jahr, kurz später noch kennengelernt. Deswegen war es auch nicht ganz so schlimm, weil er sozusagen ja dann nachträglich noch in Kenntnis gesetzt wurde. Und der war interessiert an der Solaranlage und hat uns dafür im Gegenzug auch nochmal Land versprochen. Das ist immer noch da, nur ist es bisher halt nicht angefasst. Aber das Grundstück, was ich damals erworben habe, das habe ich 2011 habe ich das überschrieben an die Aduni Susanne Wenger Foundation. Das war die NGO, die Lanre dort vor Ort gegründet hat. Und da hat dann ein Projektteam sozusagen ein Projekt gestartet, den Nigeria Forest Garden.
Also auf dem Lagunengrundstück?
Auf dem Lagunengrundstück, nach Permakulturprinzipien. Und dafür habe ich sozusagen das Grundstück hergegeben.
Das heißt, du hast dein Feld gut bestellt, ja? Du wohnst hier in gesicherten Verhältnissen, hast mehrere geile Projekte am Laufen und eine Menge zu tun, ne?
Ja, naja, wie man es sieht, ne? Also letztendlich auf der anderen Seite lebe ich halt in prekären Verhältnissen, weil mich niemand für meine Arbeit bezahlt. Und ich deshalb halt von Arbeitslosengeld leben muss die meiste Zeit. Also ich habe es immer wieder geschafft, für eine befristete Periode irgendein Arbeitsbeschaffungsinstrument zu nutzen, um in unserem Verein zu arbeiten. Aber die meiste Zeit oder die Zeit dazwischen muss ich halt immer ehrenamtlich das machen und gleichzeitig dem Arbeitsamt erzählen, dass ich wie Hulle arbeitssuchend bin und irgendwie auf dem ganzen Arbeitsmarkt nichts finden kann. Und ja. So. Das ist schon ein ziemlicher Shit so, ne? Und sich dann irgendwie als Loser dort abstempeln zu lassen irgendwie. Aber ich glaube, das nagt nicht allzu sehr an meinem Selbstwertverständnis. Da habe ich schon andere Geschichten einfach durchlebt und hinter mich gebracht. Wird schon irgendwie immer weitergehen, denke ich.
Kannst du dich nicht selbst als Bufti anstellen?
War ich ja schon.
Ja?
Jetzt muss ich wieder 5 Jahre warten, dann kann ich das nochmal machen.
Was kann man in den 5 Jahren dann, vielleicht kann man ja so eine Abfolge von wie so Dreifelderwirtschaft, soziale Dreifelderwirtschaft.
Mir ist da noch nichts untergekommen, was irgendwie jetzt funktionieren könnte. Aber okay. Irgendwas, wie gesagt, findet sich immer. Aber zurück zu Nigeria, das war ja tatsächlich dann unser erster Versuch, Permakultur, also naja, nee, nicht der erste, weil Karare, die Farm, die Community Farm in Kenia war der erste Versuch. Und in Nigeria ging es dann weiter, in erster Linie, dass ich dort experimentiert habe. Jedes Jahr, wenn ich dann hingefahren bin, ich habe dann immer versucht, mindestens 6 Wochen, noch besser 2 bis 3 Monate da zu bleiben und sozusagen genug Zeit zum Beobachten, was die Klimaeinflüsse betrifft und die Häufigkeit des Regens vor allem und Speichermöglichkeiten des Regens und wie das in den Tropen halt alles so wächst, das kannte ich ja, ich kannte es aus Sansibar, weil da hatte ich auch schon mal einen Garten angelegt für einen Kumpel, der mich dafür umsonst in seinem Haus hat wohnen lassen. Aber halt, ne, immer nur so Kurzaufnahmen und Das war natürlich eine Herausforderung, immer wieder Sachen ausprobieren, anzulegen und dann ein Jahr später zu kommen und zu sehen, okay, vieles davon haut nicht mehr hin und so. Und letztendlich war es natürlich immer mein Wunsch, die Permakultur auch tatsächlich dort zu verankern. Und die Idee war halt, okay, wir machen, also erstens mal habe ich Landry natürlich immer mal zu irgendwelchen Permakulturveranstaltungen mitgenommen, wenn er in Deutschland war.
Ja.
Ab 2006 ist er ja dann aber fest wieder zurück nach Nigeria gezogen und hat mit Ullis Unterstützung und unserer Unterstützung sein Solarbusiness gestartet und auf der Farm sein Farmhaus gebaut. Und ich habe halt versucht, dann irgendwie dort einen Permakultur-Designkurs zu organisieren. Und 2010 hat es dann endlich geklappt. Und ich bin mit John Button und Christina Werdermann nach Nigeria geflogen und wir haben dort den Permakultur-Designkurs am Stück auf der Farm durchgezogen. Das meiste eigentlich immer draußen unter irgendwelchen Schattenbäumen unterrichtet oder eben praktische Sachen im Gelände gemacht. Dabei auch mal das Lagune-Grundstück besucht und ich habe da so eine Dragon-Dreaming-Session gemacht und mit der generativen Frage, wie soll ein Community-Zentrum aussehen, damit ihr da voll dahinter steht und voll mitmacht. So, ne? Und dann haben sich letztendlich alle Teilnehmer des Kurses, wir hatten nur 7 Teilnehmer leider.
Waren das alles Locals, ja?
Nee, es waren 4 Locals plus Andrea, die damals dort war, dann noch ein Teilnehmer aus Deutschland und der Sohn von Shango Dara, Shangos Akin aus Oshogbo. Der war mit dabei und das fand ich damals auch eine tolle Brücke zu den Leuten in Oshogbo. Leider ist der Kontakt zwischen denen nicht allzu intensiv geworden. Also es gab dann auch die Idee, dass Shangos Akin so eine Art Heilkräutergarten auf dem Gelände anlegt und Heilpflanzen aus Oshogbo mitbringt und sowas oder eben vor Ort Sachen identifiziert, die anderen nicht kennen. Das ist leider bisher nicht dazu gekommen. Aber aus diesem Dreaming Circle, aus diesem Traumkreis, aus dieser Dragon Dreaming Einführungssession ist sozusagen eine relativ blumige Vorstellung von so einem Community-Zentrum, von so einem Permakulturprojekt entstanden, dass man auf diesem Lagune-Grundstück umsetzen könnte, weil das war die Idee, es halt nicht auf der Farm von Landry zu machen, damit er mit seiner Familie das nicht so dominiert, sondern damit wirklich Community-Prozesse entstehen können und dafür halt dieses Lagune-Grundstück zu nehmen, das ja im Prinzip brach lag, ne? Und wo man eigentlich auch was tun musste, damit es nicht irgendwann weiterverkauft wird, einfach von jemand anders. Genau, und dann sind wir zurück nach Deutschland und die Andrea auch sozusagen mit ihren frischen Impressionen aus dem Kurs hat dann mit meiner Unterstützung einen Förderantrag geschrieben bei Stiftung Nord-Südbrücken, um in einem anderthalb Jahre Laufzeit halt auf diesem Grundstück die Grundlagen für so einen Forest Garden, ein Umwelt, Bildungszentrum, Community-Zentrum aufzubauen. Ja, und hat auch tatsächlich die Förderung gekriegt. Das waren damals 15.000 Euro. Dann mussten wir noch 5.000 Euro Eigenanteil draufpacken und dann waren für anderthalb Jahre das Projekt eigentlich finanziert. Leider ist es halt nicht dazu gekommen, dass nach Ablauf der anderthalb Jahre ein Folgeantrag fertig war und eine Anschlussförderung irgendwie ermöglicht wurde. Und letztendlich war das Projekt an dem Zeitpunkt, nach anderthalb Jahren kann man das auch nicht erwarten, dass ich das irgendwie zu dem Zeitpunkt schon hätte selber tragen können. Obwohl das natürlich im Antrag ganz ehrgeizig so beschrieben wurde, aber letztendlich ist uns schon kurz nach dem Projektstart klar gewesen, dass so weit wird es nicht kommen in den anderthalb Jahren. Deswegen müsste das Projekt sehr gut dokumentiert und abgerechnet werden und ein fundierter Folgeförderantrag gestellt werden. Das ist leider nicht passiert. Die Andrea war dann irgendwie auch zeitweise krank und konnte sich nicht so richtig kümmern. Und die anderen beiden Jungs, die fest auf dem Grundstück waren, haben sich irgendwie verstritten. Und alle zusammen haben sich mit Lenry verstritten. Und irgendwie kam da halt ein ziemliches Chaos rein. Nichtsdestotrotz ist auf dem Grundstück auch ein kleines Farmhaus entstanden, so eine Art Seminarhalle, also ein großes Strohdach, ne, ein runder Platz mit einem großen Strohdach als Seminarraum, noch ein kleineres Häuschen als Schlafhütte, ganz viele Baumpflanzungen, Anlegen von Küchengarten und diverse Sachen. Es gab Konflikte mit den Jägern, sprich Wilderern, halt Leute, die auf eigene Faust da halt irgendwie auf der Lagune in diesem Wasserstreifen, das ist halt so ein kleiner Mangrovensumpf, die dann halt da rumgezogen sind, um Tiere zu jagen, und unsere Farmleutchen haben denen halt das irgendwie versucht auszutreiben und hatten mit denen einen Haufen Konflikte, auch mal eine richtige Schlägerei. Aber auf der anderen Seite gab es dann halt auch einen Diskussionsprozess, in den sich dann auch der Häuptling eingemischt hat und so die Sache, hey, wenn ihr Fleischbedarf habt, züchtet doch lieber Hühner und so weiter. Und das sind die letzten Affen, die es hier auf der Lagune noch gibt. Das wäre doch cool, wenn die erhalten blieben und so. Ne? Und tatsächlich sammeln sich diese Affenfamilien immer neben der Farm, weil sie halt wissen, da stellt ihnen keiner nach. Und da kann man echt immer so Affen beobachten. Ja, also kleine Erfolgserlebnisse gab es mit dem Projekt. Und das Team ist auch immer noch am Start. Aber da die uns irgendwann dann auch anfingen zu beleidigen, so nach dem Motto, jetzt rückt endlich neue Kohle rüber und stellt keine dummen Fragen und diesen oder jenen irgendwie in das Projekt mit einzubeziehen, kommt gar nicht in Frage, weil die sind doof und so. Dann haben wir halt gesagt, okay, also wenn das so läuft, dann müssen wir da die Unterstützung auch erstmal auf Eis legen und gucken, dass die sich neu sortieren oder auf eigene Initiative von woanders Unterstützung bekommen. Also wir haben dem Laval, der letzte Projektleiter vor Ort ist oder immer war und immer noch ist, dem haben wir den Eco Village Design Education Kurs in Siebenlinden vor einem Jahr finanziert und ermöglicht. Der hat da sozusagen internationale Netzwerkkontakte geknüpft. Der war letzten Herbst auch zum Gen Afrika Treffen nach Kenia eingeladen und war dort und also, ne, der ist letztendlich nicht auf unsere Hilfe angewiesen. Wenn er in der Lage ist, uns zu beschimpfen, dann muss er auch in der Lage sein, irgendjemand anders zu finden, der ihm jetzt weiterhilft. Also ich werde das jetzt mal von außen beobachten. Ich habe jetzt mal wieder zu Lenry Kontakt aufgenommen, der im Zuge dieser ganzen Projektwirrungen gesagt hat, ich ziehe mich da raus, ich will mit niemandem mehr darüber reden, und zu mir damals gesagt hat, mit mir nur noch Gespräche auf persönlicher Ebene, nicht über dieses Projekt. Und inzwischen hat er mir aber versprochen, er schaut sich das Projekt mal an und guckt mal, was da läuft und fragt mal, wie es weitergehen soll. Und mal schauen, was er für eine Lösung vorschlägt. Aber es ist ja weitergegangen. Also nach dem Designkurs 2010, die einzige Frau aus Nigeria, die an dem Kurs mitgemacht hat, die Buki, die hatte damals Agroökonomie studiert, Agrarökonomie, und hat nach einem Praktikumsplatz gesucht. Und es war klar, okay, bei Lenry auf der Farm, in den Strukturen, das bringt's überhaupt nichts. Aber jetzt in irgendeinem nigerianischen Agrarbetrieb, das ist genauso blöd. Also konventionelle industrielle Landwirtschaft wollte sie in dem Moment sich auch nicht als Praktikumsplatz. Und durch die Vermittlung von John Croft, von dem ich das Dragon Dreaming gelernt habe, habe ich Kontakt bekommen zum Paul Jeboah in Ghana und habe den dann gefragt, ob die Buki nicht bei ihm 3 Monate Praktikum machen könnte. Und hat gemeint, ja, kein Problem und so, lässt sich alles arrangieren. Dann habe ich das vermittelt und bezahlt. Und dann hat die da 3 Monate Praktikum gemacht. Und am Ende von ihrem Praktikum wollte ich sie besuchen. Bin dann nach Ghana geflogen. Dann war sie aber schon weg. Sie musste Hals über Kopf dort abhauen, weil sie von Ghana, von Paul Jeboa aus Ghana ein Empfehlungsschreiben bekommen hat für den EDE-Kurs und sie dann eine Einladung bekommen hat und eine Finanzierung von Jen, an dem EDE-Kurs in Siebenlinden teilzunehmen und deswegen dann schon abgereist war von Paul Jeboa, um in Lagos die Visa-Angelegenheiten zu klären. So konnte ich mir halt ganz in Ruhe mit Paul Jeboa angucken, was er da irgendwie im Rahmen dieses Projektes Ghana Permaculture Institute schon irgendwie alles aufgebaut hat, mit welchen Farmern er zusammenarbeitet, in welchen Bereichen sie was machen. Und das war unheimlich vielseitig, unheimlich interessant und unheimlich verheißungsvoll. Und dann habe ich Paul gefragt, ob er denn Unterstützung bräuchte und so. Wir haben eine NGO in Berlin. Und meinte, ja, auf jeden Fall. Also wenn Unterstützung da wäre, dann könnte man das Ganze upscalen, also größer machen. Er hat ganz viele Anfragen aus anderen Orten in Ghana, die sowas Ähnliches auch aufziehen wollen und die nach Unterstützung und Training fragen. Und dann habe ich gesagt, na, dann können wir ja mal so ein Konzept basteln. Das kann ruhig auch ein mehrjähriges Projekt sein, weil wir haben jetzt mehrfach einjährige Projekte gemacht und Einjahresprojekte passen irgendwie nicht zu Permakultur. Das ist zu schnell, um wirklich komplexe Lösungen zu entwickeln und die auch wirken zu sehen.
Das heißt, du hast irgendwie 6 Stück, die du hintereinander realisiert kriegst in verschiedenen Modulen. Ne?
Ja.
Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Kippa heute. Was musst du, was sind so deine Jobs? Wie läuft das ab? Weil so hört sich's wirklich an. Du hast gerade selber gesagt, wir haben hier eine NGO. Du bist ja Project Worker. Wie soll man das ausdrücken?
Naja, also...
Wie ist deine Stellenbeschreibung? Wenn ich Kipper werden wollte anstelle von Kipper, welche Qualifikationen muss ich mitbringen?
Ich glaube, du müsstest unheimlich viele Leute kennen. Das ist nämlich eigentlich, nimmt das ganz vielen Teil meiner Arbeit ein, irgendwie dieses Netzwerken. Die Kontakte halten, auf E-Mails antworten oder E-Mail-Anfragen rausschicken, bezogen auf irgendwelche Projekte. Und halt zu gucken, irgendwie, dass sich um die einzelnen Projekte Teams bilden, die sich darum kümmern. So. Also ich bin mittlerweile viel öfter auf der Metaebene unterwegs, nicht mehr im Projekt in Details involviert, sondern versuche irgendwie diese Synergien zwischen den Projekten, zwischen den Leuten, zwischen verschiedenen Skills irgendwie herzustellen. So. Und dementsprechend sieht es auch immer anders aus. Ne? Also ich denke mir, das, was wir hier gerade machen, ist auch ist ein reflektiver Part einfach. Aus diesen Gesprächen nehme ich irgendwelche Anregungen mit, die in irgendeine andere Projektidee wieder einfließen. Ne? Und wir müssen halt jetzt wirklich irgendwie versuchen, das alles mehr zu systematisieren, was wir hier machen. Einerseits, um unser Profil zu schärfen, andererseits, um die ganze Flut von Informationen und Möglichkeiten auf das Machbare und Überschaubare einzuengen und drittens, als Organisation wachsen zu können und neue Leute anzulocken und einzubinden. So. Und wir müssen unsere Projektarbeit, die jetzt in Ghana gestartet hat, was 3 Jahre, ein 3-Jahres-Projekt ist, mit 315.000 Euro Projektvolumen, also wirklich ein fetter Batzen. Das müssen wir nicht nur professionell umsetzen, sondern müssen versuchen, jeweils die Projektschritte, die da passieren, möglichst gut dokumentiert zu bekommen und hier in der Bildungsarbeit zu nutzen, um Leuten hier zu zeigen, hey, da ist Hoffnung, da steckt ganz viel dahinter und da sind ganz viele Sachen, von denen wir hier auch lernen können oder die wir hier so ähnlich auch umsetzen können in unserem Kontext, in unseren Möglichkeiten, die wir hier haben. Ja. Und Veranstaltungen planen, Seminare planen, in die Zukunft schauen, das ist auch viel, Teil der Arbeit.
Was siehst du da?
Sagen wir so, ich arbeite so hauptsächlich jetzt an dieser Schnittstelle zwischen, also im Inlandsbereich hier in unserer sogenannten Bildungsarbeit bearbeiten wir die Schnittstelle zwischen Umweltbildung, globales Lernen, also Bildung für Nachhaltigkeit und Kiezkultur. So, dass das irgendwie alles sich gegenseitig noch mehr befruchtet, die Ressourcen noch mehr in Austausch geraten und so. Und auf der entwicklungspolitischen Ebene halt wirklich versuchen, Permakultur als Lösungsansatz für komplexe Probleme zu etablieren. Ja? Also ich sehe in der Permakultur halt ganz viele Potenziale, auch gerade in unterversorgten oder Armutsgegenden eine wirkliche Veränderung herbeizuführen. Weil mit dem Konzept kann man Bildung umsetzen, Empowerment, Ernährungssouveränität, Umweltschutz, Artenschutz, Wassermanagement, Abfallmanagement, also letztendlich auch Krankheitsprävention und Gesundheitsvorsorge im Allgemeinen. Also und soziale Funktionen, Community Building, ganz wichtig, weil in Afrika lebte man früher in Dorfgemeinschaften, aber diese alten Strukturen sind längst erodiert und dieser individualistische, konsumistische Western Way of Life ist dort das Moderne und dementsprechend müssen eigentlich diese alten Community-Strukturen wiederbelebt werden und wieder in Wert gesetzt werden. Wenn wir Europäer uns dafür interessieren, ist das schon der erste Schritt, weil dann viele in Afrika merken, aha, das scheint interessant zu sein. Unsere Historie ist nicht Schnee von gestern, sondern ist vielleicht ein Weg in die Zukunft. Ne? Und das wäre halt schön. Und mich interessiert jetzt halt auch, also einerseits bin ich natürlich sehr daran interessiert, dass dieses Projekt in Ghana, so unheimlich ambitioniert wie es ist, halt auch tatsächlich erfolgreich umgesetzt wird und eine gewisse Strahlkraft bekommt. Und darüber hinaus möchte ich jetzt eigentlich helfen, solche Aktivisten wie den Paul Jeboah in Ghana oder den Julius Pitti in Simbabwe oder den, wie sie alle heißen, Mungi aus Ägypten und so miteinander stärker zu vernetzen und wirklich diesem afrikanischen Netzwerk zu helfen, stark genug zu werden, dass die sich gegenseitig unterstützen können, dass die uns im Prinzip gar nicht mehr brauchen. Und dass wir noch ungestörter von diesem Helfer-Ding, was irgendwie uns überschattet, wirklich von denen lernen können. Und nicht immer so dieses, es schleicht sich immer so leicht in den Köpfen ein, ach, dafür gibt's doch eine Lösung und so. Dabei denke ich, gibt's einen Haufen Probleme, für die wir Lösungen bei denen suchen können, ne? Oder von denen erfragen, abschauen können. Gerade was Umgang mit Ressourcen betrifft und die Möglichkeit zu improvisieren und die Fähigkeit, Rückschritte einzustecken. Ja, oder die Fähigkeit, mit wenig Ressourcen kreativ umzugehen. Ja, den Wandel vorantreiben. Darum geht's doch irgendwie. Jetzt gucken, an welchen Stellschrauben lässt sich da am meisten machen. Und ich habe ja auch mal einen Ausflug in die Kommunalpolitik gemacht, war mal Bürgerdeputierter im Bauausschuss und konnte auch in den Fraktionssitzungen teilnehmen. Und ich habe einfach gemerkt, nee, dieser parlamentarisch-politische Weg ist ein Irrweg. Da kommst du nicht zum Ziel, sondern kommst nur zum faulen Kompromiss. Und deswegen finde ich diese Position mit einer NGO, als NGO oder als Netzwerke von NGOs zu agieren, sozusagen als Schnittstelle zwischen Regierung und Verwaltung auf der einen Seite und dem Geld und auf der anderen Seite der Bevölkerung, den Betroffenen, den Mitstreitern, den Freiwilligen, das finde ich eine interessante Schnittstelle und ich glaube, da kann man wesentlich mehr bewirken, als wenn man in irgendeinem Bezirksparlament sitzt und irgendwelche Anträge abstimmt. Aber es ist interessant, ich habe einen Freund, der in der Bezirkspolitik steckt und der mir dann immer seine Sorgen berichtet und mir irgendwie eigentlich immer wieder die Bestätigung liefert, dass ich die richtige Wahl getroffen habe.
Das war Branko Czernak Spezial mit Jan Kipper-Fischer. Das Interview entstand in mehreren Teilen im November 2014 in Berlin. Alle Teile stehen auf Kippers Website unter jankipperfischer.de zum Download bereit. Dort gibt es auch eine biografische Zeitleiste und weitere Texte, Töne und Bilder aus Kippers Leben. Branko Czernak Spezial ist eine Produktion des Podcast-Studios Paderborn aus dem Jahre 2015.